Deutschlandfunk Nova. 100.
Dankbarkeit. So ein kakeliges Wort irgendwie, so abstrakt. Für so ein starkes Gefühl und ein Gefühl, das so vielschichtig ist. Wir können für vieles dankbar sein. Für Kleinigkeiten, die Sonne zum Beispiel und das schöne Wetter. Wir sind aber auch Menschen dankbar, die uns mal einen Weg gezeigt haben, uns gefördert haben. Aber am tiefsten geht Dankbarkeit für Menschen, die da waren, wenn es für uns mal schwer war. Diese Momente im Leben, die hart waren, vielleicht sogar eine Qual, die uns aber irgendwie zu dem gemacht haben, was uns jetzt ausmacht. Lieben und sterben. Danke für die Zeit, heißt Folge 158 der 100. Ich bin Paulus Müller. Schön, dass ihr dabei seid.
Deutschlandfunk Nova. 100.
Julia Rosch ist bei mir im Studio, 100-Redakteurin. Es gibt, Julia, zwei intensive Geschichten heute. Und so viel kann ich sagen, diese Geschichten also sind uns auf jeden Fall schon in der Vorbereitung sehr, sehr nah gegangen. Aber genau deswegen lohnt es sich auch, sie zu hören.
Ja, sehr nah gegangen, genau das ist das Stichwort. Wir hören hier nachher die Geschichte von einer ganz besonderen Zeit, die Sandra Döther mit ihrem Vater verbracht hat. Und darin geht es nicht nur um die beiden, sondern auch um die Person, die genau diese Zeit möglich gemacht hat.
Jetzt aber zu unserer ersten Geschichte. Da lernen wir Berit kennen. Die ist 31 Jahre alt, sie ist Lehrerin und sucht im Jahr 2012 über einen Facebook-Post bei Facebook einen Laufpartner. Und daraufhin meldet sich Arkadius.
Wir haben uns ja übers Internet getroffen, weil wir eigentlich zusammen laufen gehen wollten. Im Endeffekt waren wir einmal zusammen laufen und danach eigentlich nie wieder.
Und obwohl Berit und Arkadius nur einmal zusammen laufen gehen, wird Arkadius das Leben von Berit ziemlich krass verändern. Johanna Baumann erzählt euch die Geschichte der beiden.
Unser erstes Treffen war beim Chinesen, bei Ni Hao. Und er saß da in seinem Kapuzenpullover, in seinem Superdry Kapuzenpullover. Und ich dachte, boah, der sieht aber nett aus. Das weiß ich noch.
Es ist der 5. Mai 2012. Das ist zufälligerweise der Abend vor Berits 32. Geburtstag.
Und als ich nach Hause gefahren bin, dann hatte ich so ein gutes Gefühl und ich hatte sofort eine Nachricht von ihm. Und er sagte, ich würde mich freuen, wenn wir nächste Woche zusammen in meinen Geburtstag reinfeiern könnten. Weil der zufällig eine Woche genau nach meinem Geburtstag ist. Ich war einfach nur glücklich die ganze Zeit und habe mich aufs Wiedersehen gefreut. Ich habe da nichts gespürt irgendwie von irgendwas.
Am nächsten Samstag sind Berit und Arkadius dann für ihr zweites Date am Rhein verabredet.
Da weiß ich noch genau, wie er da an diesem Reiterdenkmal irgendwie stand und wir dann über die Brücke gegangen sind, über den Rhein und dann uns da hingesetzt haben, auf den Dom geguckt haben und er dann irgendwie auch also angefangen hat, die ganzen Sachen auszupacken und er hatte irgendwie Sekt und auch Gläser dabei und irgendwie alles Mögliche. Und hat dann halt gesagt, also bevor wir jetzt hier weitermachen, muss ich dir noch was sagen. Ich dachte halt, oh nein, oh Gott, er ist verheiratet oder irgendwas anderes. Und dann hat er halt gesagt, ja, ich habe letzte Woche eine ziemlich beschissene Diagnose bekommen.
Arkadius erzählt Berit, dass er in der Woche vor dem Treffen beim Chinesen einen Arzttermin hatte, weil er Blut im Stuhl hatte. Und dass er jetzt die Diagnose bekommen hat. Und da sitzen die beiden also so mit ihren Sektgläsern am Rhein. Und eigentlich ist das total romantisch. Es ist das zweite Date. Es kribbelt so ein bisschen. Und dann kommt halt so eine Nachricht. Darmkrebs. Und Arkadius sagt zu Berit, wenn du das jetzt nicht weitermachen möchtest, dann kann ich das auch total gut verstehen.
Ich weiß noch halt, dass ich dann zu ihm gesagt habe, okay, dann machen wir das halt zusammen und dann haben wir uns zum ersten Mal geküsst.
Berit sagt, sie muss überhaupt nicht lang nachdenken. Sie ist sich sofort sicher. Sie ist verliebt und sie will das, was mit Arkadius da gerade anfängt, das will sie nicht aufgeben. Und so feiern die beiden dann als Paar in Arkadius 37. Geburtstag rein. Und danach wird es auch recht schnell ernst.
Wir hatten dann den Sonntag, den ersten Tag, wo wir zusammen waren. Und ich glaube, montags oder dienstags war dann die entscheidende Untersuchung, das Staging im Krankenhaus. Und ich habe mich beurlaubt in der Schule und dann sind wir zusammen dahin. Und saßen da halt irgendwie total frisch verliebt eigentlich. Und dann waren wir dann halt bei dem Arzt und der sagte dann eben genau, was das ist. und sagte, Überlebenswahrscheinlichkeit 90%. Und das sah dann wirklich so nach einer kleinen Sache aus. Okay, wir machen das jetzt und dann ist das überstanden.
Ja, okay, wir machen das jetzt halt. So ungefähr sagt es auch Arkadius. Arkadius ist übrigens ein Bekannter von mir. Also ich kenne ihn über meinen Mann. Die beiden haben beruflich zusammen zu tun. Und an einem Abend im Mai 2012, da treffen mein Mann und ich Arkadius zufällig in einer Kneipe in Köln. Er stellt uns Berit vor und ja, wir sind noch kurz überrascht, weil eigentlich war unser letzter Stand, dass sich Arkadius erst vor kurzem nach einer langen Beziehung getrennt hat. Ja, aber wir fragen halt dann so, na und, wie geht's? Und Arkadius sagt, scheiße, ich habe Krebs. Und in dem Moment weiß ich überhaupt nicht, was ich sagen soll. Aber ich weiß noch, dass ich denke, dass ich total froh bin, dass Arkadius jetzt in der Situation nicht alleine ist. Berit sagt an dem Abend eigentlich gar nicht so viel. Sie ist ziemlich ruhig und zurückhaltend. Und Arkadius erzählt eben von seiner Diagnose und was das jetzt so bedeutet. Am nächsten Tag schreibe ich Arkadius noch eine Nachricht bei Facebook, weil es mir so leid tut, dass ich so platt war in dem Moment. Ich schreibe ihm, dass wir an ihn denken und dass er sich melden soll, wenn wir irgendwas tun können. Und dann höre ich lange nichts von ihm, weil dann fängt auch seine Strahlen- und Chemotherapie an.
Die Strahlentherapie ist täglich. Man kriegt dann eigentlich so einen Fahrservice oder so einfach so ein Taxi, wird dann jeden Tag abgeholt, dahin gefahren und wieder zurückgebracht. Ja, das war dann über ein paar Monate, meine ich, oder ich weiß es nicht genau, sechs, sieben, acht Wochen oder so, war das dann schon täglich, außer am Wochenende. Achso, die Chemo war dann immer einmal wöchentlich, auch über einen kürzeren Zeitraum als die Strahlen.
Arkadius ist in der Zeit oft schlecht und er ist geschwächt, aber es gibt dann auch gute Tage und an denen fährt er dann vom Krankenhaus direkt in seine Produktionsfirma. Berit und er hoffen in der Zeit einfach, dass sie das ganz schnell hinter sich bringen können, dass sie es bald überstanden haben und dass sie dann ja, ihr gemeinsames Leben anfangen können. Und bis dahin machen sie sich's halt so schön, wie es irgendwie geht.
Wir haben halt dann einfach ganz viel Zeit zu Hause verbracht und er lag halt oben im Bett und dann haben wir irgendwie Filme geguckt und ich habe ihm irgendwie Erbsen und Möhren gekocht, irgendwie immer das, wo er gerade Lust drauf hatte und es hatte irgendwie was Schönes. Wir haben es halt zusammen gemacht, das war irgendwie schön.
Im Herbst 2012, 5 Monate nach der Diagnose, hat Arkadius die Chemo und die Strahlentherapie hinter sich. Und die beiden können kein Krankenhaus mehr sehen, deswegen fahren sie erstmal weg. Sie fahren eine Woche nach Krakau. Arkadius ist da in der Nähe aufgewachsen. Als er in der Grundschule war, ist dann seine Familie zusammen mit ihm nach Deutschland gekommen. Aber seitdem war er nie wieder da. Erst jetzt, mit Berit, fährt er das erste Mal seit ungefähr 30 Jahren wieder dahin. Nach dem Urlaub kommt dann noch ein Fax von Arkadius Arzt mit dem Ergebnis der letzten Untersuchung. Alles sieht gut aus. Es ist nichts mehr zu sehen. Die beiden denken sich, jetzt kann's losgehen mit dem schönen Leben. Und das schöne Leben, das bedeutet für Berit und Arkadius eigentlich nur Alltag. Die beiden sind noch kein halbes Jahr zusammen, aber die Zeit, die war so heftig, dass sie sich eigentlich nichts Schöneres als so einen ganz normalen Tag zusammen vorstellen können. Ganz ohne Krankenhaus und Chemotherapie, das hatten die beiden noch nie zusammen. Berit zieht bei Arkadius ein. Jeden Samstag gehen die beiden zusammen auf den Markt, einkaufen, kochen fast jeden Abend was zusammen. Ja, und zwischendurch, so alle 3 Monate, da hat Arkadius dann immer wieder Kontrolluntersuchungen. Aber da ist alles unauffällig. Die beiden arbeiten in der Zeit auch total viel. Berit in der Schule, Arkadius in seiner Produktionsfirma. Und in den Ferien verreisen sie.
Dann waren wir Ostern auf den Seychellen zum Tauchen. Wo ich dachte, man kann gar nicht glücklicher sein im Leben. Das war echt auch so wunderschön. Dann kam der Sommer und auch wieder Sommerferien und nochmal Urlaub auf Bali, auch tauchen.
So vergehen die Wochen, die Monate, so vergeht ein Jahr. Anfang September, kurz vor Ende der Sommerferien 2013, Da ist Berit dann gerade den ersten Tag wieder in der Schule für eine Lehrerkonferenz. Den Anruf von Arkadius, den hört sie nicht. Aber sie sieht später, dass sie eine Nachricht von ihm auf der Mailbox hat.
Irgendwie kannst du mich mal zurückrufen. Und ich war beim Arzt und der hat mich jetzt direkt ins Krankenhaus geschickt, weil er irgendwie Verstopfung hatte, ne? Also seit 5 Tagen oder so. Und das ist immer ein schlechtes Zeichen. Und genau, dann gingen schon alle Alarmglocken los, obwohl uns jetzt nicht klar war, was das ist. Aber es war schon irgendwie nicht gut. Und dann bin ich dann direkt von der Schule aus zur Notaufnahme gefahren und dann ist er direkt stationär aufgenommen worden und wurde dann MRT gemacht und CT und so weiter. Und dann, ich glaube, dann 2 Tage mussten wir noch warten oder so. Und dann kam dann halt der Befund, dass eine Raumforderung zu sehen ist. Und das ist auch ein ganz fieses Wort, Raumforderung. Ja.
Eine Raumforderung, das heißt eigentlich nichts anderes als ein Tumor. 4 Zentimeter groß, in Arkadius' Becken. Fast ein Jahr, nachdem er seine Therapie abgeschlossen hat, ist der Krebs jetzt also zurück.
Und da ist halt einfach die Welt zusammengebrochen. Und dann wurde er direkt entlassen. Und dann standen wir da und standen halt vorm Krankenhaus, das weiß ich noch, ja. Arkadius und ich, also Arkadius war da mit dem Fahrrad, wir standen da beide mit dem Fahrrad, mussten jetzt irgendwie mit dem Fahrrad nach Hause und an den Fahrradständen an ist irgendwie Arkadius auch total zusammengebrochen, verständlicherweise. Und ich dachte so, scheiße, was mache ich denn jetzt hier mit dem? Und wir mussten dann da irgendwie nach Hause und klarkommen mit der Botschaft, ja.
Arkadius schreibt eine Rundmail an Freunde und Bekannte. Mein Mann kriegt die auch und leitet mir die dann weiter. Der Betreff der E-Mail lautet: Der Weg geht immer da lang, wo die Angst liegt. Arkadius schreibt darin: Den Kampf, den ich letztes Jahr geführt habe, habe ich anscheinend nicht endgültig gewonnen. Er sagt, die gute Nachricht ist, dass der Tumor eben relativ früh entdeckt wurde. Dass er grundsätzlich operabel ist. Aber die OP, auf die Arkadius dann noch 4 lange Wochen warten muss, die wird lang und kompliziert werden. Arkadius wird einen künstlichen Darmausgang kriegen, das steht schon fest. Und auf die OP folgt dann nochmal eine Bestrahlungs- und Chemotherapie. Oder wie Arkadius sagt, fuck it, fuck it, fuck it. Aber es gibt eine Chance auf Heilung und daran hält sich Arkadius fest. Er sagt, das ist am Ende das, was zählt, oder? Er ist sich klar, dass die nächsten Monate verdammt hart werden. Er schreibt, ich habe Angst davor, Angst vor der komplizierten OP, Angst vor dem Aufwachen danach und davor, wie das Leben weitergeht, weil das hängt so sehr von dieser OP ab. Aber er schreibt halt auch, aber ich habe auch eine unglaublich starke Frau an meiner Seite. Alles Liebe, Arkadius.
Dann war halt dann der Tag der OP. Also auch halt ganz schrecklich. Ich habe ihn mit in den OP gefahren und dann haben wir uns verabschiedet. Und dann der Moment, wo man dann warten muss, und bis der Arzt sich meldet. Ja, werde ich auch nie vergessen, wie dann der Arzt kam und dann sagte, sie haben nicht alles weggekriegt.
Die OP, von der so viel abhing, die ist also überhaupt nicht so verlaufen, wie erhofft. Berit und Arkadius sind jetzt gerade mal 1,5 Jahre zusammen und sie haben dieses wunderschöne, unbeschwerte Jahr hinter sich. Und jetzt, plötzlich, ist das alles wieder vorbei.
Das weiß ich auch noch, wie ich dann zu dem Arzt sagte, also muss er jetzt, also wird er sterben? Und dann hat der Arzt gesagt, nein, es ist keine Palliativsituation.
Es ist keine Palliativsituation. Das heißt, ja, es gibt eine Chance auf Heilung. Aber einfach die Tatsache, dass Berit so eine Frage stellt, wird er sterben? Was für eine krasse Situation ist das denn? Und es ist einfach ein Albtraum für die beiden. Die müssen jetzt akzeptieren, dass alles wieder von vorn losgeht. Sobald Arkadius fit genug ist, kriegt er also seine 2. Chemo- und Strahlentherapie. Und das ist anstrengend, das ist heftig. Und dann gibt es gute und schlechte Tage, so wie bei der ersten Chemotherapie auch. Das Gute ist, dass Arkadiusz nicht diese krasse Übelkeit hat oder Appetitlosigkeit, wie das oft sonst bei Chemotherapien ist. Das, was die beiden immer so gerne gemacht haben, essen, kochen, zusammen einkaufen, das können sie weitermachen. Und das wird wahnsinnig wichtig für die beiden in der Zeit, weil es eben so ein Stück Normalität ist, so ein Stück Alltag.
Und ja, ich weiß noch, dass wir auch auf Konzerten waren. Wir waren auch an einem Freitag, also die Chemo war immer Freitag, dann weiß ich noch, wie wir freitagsabends auf einem Konzert waren. Das war natürlich nicht toll und er war total müde und so, aber wir haben es gemacht.
Was war das denn?
Mighty Oaks in der Kulturkirche in Nippes. Lonely brave, always been a hard test to find. The love I need,
been known to dig a hole so deep that my hands start. Arkadiusz und Berit entwickeln halt so einen richtigen Trotz. Sie wollen dem Krebs was entgegensetzen, egal was passiert. Und dazu passt dann auch, dass Arkadiusz Berit an Weihnachten 2013 eine Reise nach New York schenkt. Weil das war immer Berits großer Traum, mal dahin zu fahren. Aber das ist zu dem Zeitpunkt schon eine Ansage. Also Arkadiusz ist da noch mitten in seiner zweiten Chemotherapie. Außerdem hat er gerade einen künstlichen Darmausgang bekommen. Also das heißt, dass er einen Beutel auf dem Bauch trägt, weil sein Darm durch die Bauchdecke nach außen geleitet wird. Und in dem Beutel werden dann eben die Ausscheidungen aufgefangen. Aber mit der Reise haben Berit und Arkadiusz jetzt halt irgendwie noch ein größeres Ziel vor Augen, sowas ganz Konkretes, dass sie darauf jetzt hinarbeiten und wieder einen Tag nach dem anderen im Krankenhaus abhaken. Ende Januar ist Arkadiusz Therapie dann durch und danach gibt es dann immer noch mal so ein Check-up und da sieht eigentlich alles gut aus, es ist nichts mehr zu sehen. Ja, aber dann im März 2014, das ist 2 Wochen, bevor die beiden nach New York wollen, da gibt es nochmal eine Untersuchung und bei der stellen Arkadiusz Ärzte dann fest, dass sich seine Lymphknoten vergrößert haben.
Wenn sich Lymphknoten vergrößern, dann ist das halt ja kein gutes Zeichen, sondern ein Zeichen dafür, dass da wieder was ist, was da nicht hingehört. Genau, also es musste auf jeden Fall weg.
Für die beiden bedeutet das jetzt wieder Chemo- und Strahlentherapie und zwar zum 3. Mal. Dabei ist die letzte gerade mal irgendwie 2 Monate her. Der Arzt sagt zu Berit und Arkadiusz zwar, dass es okay ist, wenn die beiden jetzt vorher noch verreisen möchten. Aber Berit und Arkadiusz sind sich einig, dass sie mit so einer Nachricht im Hinterkopf keine ruhige Minute hätten in New York. Und dann entscheiden sie sich schweren Herzens dazu, die Reise abzusagen. Arkadiusz ist deswegen irgendwie ganz besonders fertig. Das fällt Berit noch auf. Also bei dem ganzen Scheiß, der jetzt kommt, mit der 3. Therapie, die ihnen bevorsteht, weint er halt total um diese New York-Reise.
Das war auch so, also ja, ganz, ganz schlimm, als diese Nachricht kam. Also konnte ich Arkadiusz kaum trösten. Aber diese Tage, die waren auch irgendwie so schön dann wieder, also so bescheuert das klingt, aber wie wir uns dann langsam wieder bekrabbelt haben, das weiß ich noch. Also wir haben es so in Angriff genommen. Genau, das war an diesem Montag, genau, da waren wir im Stadtwald und haben dann eben sozusagen zusammen beschlossen, wir kämpfen, wir lassen es nicht unterkriegen. Und ich war total glücklich an diesem Morgen, weil ich dachte, okay, wir schaffen das.
Die beiden kaufen sich stapelweise Ratgeber. Arkadiusz ruft seinen Arzt an, lässt sich direkt die Termine für seine jetzt 3. Strahlen- und Chemotherapie geben. Und auch wenn so eine Krebserkrankung natürlich total an den Kräften zehrt, andererseits wissen Berit und Arkadiusz jetzt auch, was sie erwartet, wie so eine Chemotherapie abläuft. Und dann gibt es zwischendurch auch wieder so ganz schöne Momente, wie den am Rhein. Da, wo Arkadiusz und Berit vor 2 Jahren ihr 2. Date hatten. Und wo Berit und Arkadiusz sich dann zum ersten Mal geküsst haben. Da holt Arkadiusz jetzt was nach, was er eigentlich in New York im Central Park machen wollte.
Dann saßen wir halt dann wieder an der Stelle und dann redete Arkadiusz irgendwie und redete. Und ich dachte, was redet der da die ganze Zeit? Und dann, ja, dann wurde daraus auf einmal halt ein Heiratsantrag. Und er hatte dann auch Champagner dabei und Gläser und ein Ring natürlich. Und ja, hatte irgendwie kaum Haare, weil die Chemo gerade hinter ihm war. Und wir haben Fotos gemacht irgendwie halt von unseren Händen und dem Ring und wie wir dann mit dem Fahrrad über die Brücke gefahren sind und sehr glücklich waren.
Und Berit versteht jetzt auch, warum diese Reise nach New York für Arkadiusz so wahnsinnig wichtig war. Aber gerade wegen dieser Enttäuschung um die Reise, die ins Wasser gefallen ist, sind die beiden jetzt halt auch vorsichtig geworden mit dem Pläne-Schmieden. Berit sagt, jede Planung hat irgendwie so einen kleinen schwarzen Fleck bekommen. Und deswegen reden sie jetzt auch noch nicht über Hochzeitstermine und so weiter, sondern lassen das Ganze langsam angehen. Arkadiusz erholt sich erstmal von seiner jetzt dritten Chemotherapie. Und dann steht irgendwann auch nochmal so ein Kontrolltermin an. Die hat Arkadiusz regelmäßig und allein diese Kontrollen sind eigentlich die Hölle für die beiden.
Hat der Arzt angerufen und gesagt, ja, man sieht nichts. Wir sehen uns in 3 Monaten zur Kontrolle. Und das weiß ich noch, wie ich mich auf den Boden geschmissen habe vor Erleichterung und so. Und wobei Arkadiusz da auch echt fertig war. Da hat er sich gar nicht so sehr gefreut, sondern war einfach nur fertig.
In den Sommerferien fahren die beiden dann 4 Wochen nach Asien, nach Kambodscha und Thailand. Sie fahren in ein Yoga-Retreat und gehen auch wieder tauchen.
Mit so einem künstlichen Darmausgang, ich glaube, das machen auch nicht viele. Ja, das war auch krass. Und wir dachten auch, okay, jetzt ist alles überstanden.
Im September kommen die beiden dann von ihrer Reise zurück, hatten eine fantastische Zeit in Asien. Und die beiden freuen sich einfach, dass im Moment alles gut ist. Stoßen noch darauf an, dass es jetzt eben so lange keine schlechten Nachrichten gab. Ich sehe Arkadiusz zu der Zeit tatsächlich nochmal und was er zu mir sagt ist, ich bin jetzt zum ersten Mal schmerzfrei. Ein paar Wochen später hat Arkadiusz dann nochmal einen Kontrolltermin beim Urologen. Das ist eigentlich nichts Besonderes, da muss er regelmäßig hin und bisher war doch immer alles in Ordnung.
Aber bei der Kontrolle hat der Urologe gesagt, die Harnleiter ist gestaut. Ich weiß nicht warum. Und da ist Arkadiusz auch schon völlig ausgeflippt, wirklich. Ich bin dann auch ganz schnell wieder von der Schule nach Hause aus dem Unterricht und er lag hier auch im Bett und es war ja ganz schrecklich, hat sehr geweint.
Arkadiusz muss wieder ins Krankenhaus, dass er so sehr hasst, dass die beiden so sehr hassen. Und bei einem CT wird dann klar, dass es eine Stelle im Gewebe bei Arkadiusz gibt, in der sich Flüssigkeit gesammelt hat. Das ist ein sogenanntes Serum. Dieses Serum, das ist es eben, was auf Arkadiusz Harnleiter drückt, was der Urologe gesehen hat. Und deswegen bekommt er jetzt auch einen künstlichen Blasenausgang. Allein der Eingriff muss höllisch wehtun. Berit erzählt mir, dass sie ihn wieder ins Krankenhaus begleitet an dem Tag und sie sitzt auf dem Gang und hört, wie Arkadiusz schreit vor Schmerzen. Arkadiusz ist jetzt 39 und er hat nicht nur einen künstlichen Darmausgang, sondern eben auch ab sofort einen Urinbeutel am Bein. Trotzdem oder gerade deswegen beschließen die beiden jetzt zu heiraten. Am 10. Dezember 2014, das ist ein Mittwoch, gehen die beiden zum Standesamt. Berit zeigt mir ein Video, in dem sie zu Hause dann gemeinsam die Hochzeitstorte anschauen. Genau an dem Tisch, an dem ich jetzt gerade mit Berit sitze. Im Hintergrund stehen ein paar Gäste mit Sektgläsern in der Hand. Auf der weißen Tischdecke steht Berits Brautstrauß aus weißen Rosen.
Ich wollte ja mal Konditor werden. Hier stimmt gar nicht. Das hatte ich mir gerade ausgedacht. Aber es wäre schön, ich habe Konditor geworden zu sein, wenn man kann.
Arkadiusz trägt Anzug und Fliege. Berit ein kurzes Kleid mit einem cremefarbenen Mantel und knallroten Lippenstift. Die beiden sehen wahnsinnig glücklich aus. Aber auch sehr müde.
Er hatte hier so einen roten Teppich ausgelegt auch und so eine schwarze Stretch-Limousine gemietet, genau, die uns dann gefahren hat. Abends, als wir dann nach Hause kamen, dann hatte er eine Playlist auch, wo wir dann hier noch zu zweit unseren Hochzeitstanz getanzt haben. So, das werde ich auch nie vergessen.
Zu welchem Lied?
Weiß ich nicht mehr. Es war auch irgendwas von Frank Sinatra, das weiß ich noch. Fly me.
Für einen Tag rückt die Krankheit, die Schmerzen, die ganzen Qualen ein bisschen in den Hintergrund. Berit sagt, die Hochzeit war ein Lichtblick in einer Zeit, die sonst ziemlich dunkel war. Über eine Hochzeitsreise denken Berit und Arkadiusz eigentlich gar nicht nach. Dafür geht's Arkadiusz momentan einfach zu schlecht. Stattdessen freuen sie sich über jeden Tag, der okay ist, wo sie irgendwas zusammen machen können. Und irgendwie reicht ihnen das im Moment auch. Ein paar Wochen nach der Hochzeit, im Januar dann, stellen die Ärzte bei einer Untersuchung fest, dass dieses Serum, also diese Flüssigkeitsansammlung, plötzlich sehr stark gewachsen ist. Wieder begleitet Berit Arkadius ins Krankenhaus. Dieses Mal als seine Ehefrau. An dem Tag ist auch Berits Mutter dabei. Und während die beiden dann vor dem OP sitzen und warten, da unterschreibt Berit Zeugnisse. Zum ersten Mal mit ihrem neuen Nachnamen.
Und dann kam der Arzt und sagte, es sieht nicht gut aus, es ist wieder Krebs. Und dann bin ich umgekippt. Aber also ich bin nicht wirklich umgekippt. Ich habe nur gesagt, so bitte Körper, werd doch bitte ohnmächtig, weil ich wollte aus dieser Situation raus. Ich wollte ohnmächtig werden, aber ich bin nicht ohnmächtig geworden. Und dann habe ich halt einfach so getan, als wäre ich ohnmächtig, weil ich halt nicht mehr wollte. Ich wollte meine Augen nicht mehr aufmachen, weil Arkadius lag auf der Intensivstation und wusste noch nicht, dass es wieder Krebs ist. Und ich wollte es ihm auch nicht sagen.
Eine Psychologin auf der Onkologie bringt sie dann dazu, die Augen irgendwann wieder aufzumachen. Und die sagt ihr auch, sie soll erstmal nach Hause fahren, eine Schlaftablette nehmen und sich bis zum nächsten Tag einfach mal ausruhen.
Und dann am nächsten Morgen bin ich halt da wieder hin. Da war Arkadius auch dann in einem ganz schlechten Zustand, also sowohl körperlich als auch psychisch. Also richtig grantig und böse und so, als er das dann halt verstanden hatte, was los ist. Und da war er nicht mehr der Gleiche.
Und eigentlich stünde jetzt eine vierte Chemotherapie an, aber Arkadius' Blutwerte sind einfach zu schlecht. Er ist nicht fit genug. Und die Ärzte sind jetzt an einem Punkt, wo sie einfach sagen, im Moment können wir nichts machen. Arkadius wird also entlassen.
Ja, ich weiß auch noch, dass er mich dann gefragt hat, so, meinst du, wir schaffen das? Und ich habe gesagt, ja, obwohl ich wusste, nein, wir schaffen es nicht.
Die Ärzte hatten zu dem Zeitpunkt nämlich auch schon Metastasen auf Arkadius' Leber gefunden. Da kriegen Berit und Arkadius jetzt zum ersten Mal eine klare Ansage. 2 bis 3 Monate hat Arkadius noch, sagt der Arzt. Jetzt geht's darum, Arkadius die letzten Monate und Wochen so erträglich wie möglich zu machen. Für die beiden ist klar, dass Arkadius so lange wie möglich zu Hause bleiben soll. Berit lässt sich deshalb in der Schule freistellen und die Wohnung der beiden verwandelt sich so ein bisschen in eine Krankenstation.
Also wir haben das dann hinbekommen, das schön zu machen. Nicht so, dass es jetzt so Patient und Krankenschwester ist, sondern halt irgendwie dabei immer versucht, irgendwie so Witze zu machen und so. Dann hat er immer gesagt, Schwester Kunigunde. Und dann habe ich gesagt, sie ist nicht da. Die Schwester Berit, ja, die ist da und ach ja, die mag ich am liebsten. Und dann haben wir halt immer so Scherze gemacht, halt irgendwie so, ne? Und dann halt versucht, aus dieser beschissenen Situation irgendwie was Schönes zu machen. Und irgendwie hatte das halt dann auch was, dass wir uns wieder ganz nahe waren.
Für die beiden ist das jetzt auch die Zeit, um voneinander Abschied zu nehmen. Sie bereiten sich zusammen auf Arkadius' Tod vor.
Ich habe ihm versprochen, dass es schön wird. Ich hoffe, das stimmt. Ich habe ihm versprochen, dass er all die Leute wieder trifft. Und Loriot wollte er wieder treffen, genau. Da haben wir drüber gesprochen. Das war ganz schön krass. Aber auch schön. Also ich bin so froh, dass wir das gemacht haben. So, so froh. Auch wenn das schlimm war. Aber es hat mir so viel geholfen hinterher.
Arkadius wünscht sich, dass Berit das Beste aus der Zeit macht, die sie noch hat. Und er will ihr auch vor seinem Tod so viel abnehmen wie möglich. Deswegen gehen sie zusammen Papierkram durch. Arkadius macht sein Testament. Und so vergehen die Wochen und es sind unfassbar anstrengende Wochen. Arkadius wird immer schwächer, die Schmerzen werden immer schlimmer. Und es ist halt so ein schleichender Prozess, bis es irgendwann nicht mehr geht zu Hause.
Weil es wirklich auch Nächte waren, die halt kriminell waren, weil er halt vor Schmerzen geschrien und geweint hat und auch gesagt hat, ich will sterben und ich nicht wusste, was ich tun sollte. Und, die Medikamente waren halt nicht stark genug und also dann war Wochenende und kein Arzt und was weiß ich so, es war alles so schlimm und dann sind wir montags dann mit dem Krankenwagen zu dieser Palliativstation gefahren und das werde ich auch nie vergessen, also den Moment, wo Arkadius halt hier rausgetragen wurde.
Bisher war die Palliativstation für Berit und Arkadius ein riesiges Schreckgespenst, weil sie Krankenhäuser einfach so sehr hassen. Aber ja, überraschenderweise fühlen die beiden sich auf dieser Station dann total gut aufgehoben. Berit kann quasi damit einziehen und sie muss sich zum ersten Mal um nichts mehr kümmern. Die beiden kommen jetzt echt nochmal richtig zur Ruhe. Und dann kommt der 13. Mai 2015. Es ist jetzt 3 Jahre her, dass Arkadius Berit erzählt hat, dass er Krebs hat. Und es ist 3 Jahre her, dass die beiden sich zum ersten Mal geküsst haben. Es ist Arkadius 40. Geburtstag.
Und das war echt wie in so einem Film, weil dann waren wir halt auf dieser Dachterrasse. Es war ein wunderschöner Abend halt im Mai. Und dann da stand noch so ein Radio von so einer Patientin, die aber nicht mehr da war. Also wir waren alleine auf der Dachterrasse und dann kam im Radio ein Hoch auf uns. Also das werde ich auch nie vergessen, dieses Lied. Und dann waren wir da und gucken in den Sonnenuntergang. Haben erst total geheult, ne, weil wir wussten, das ist jetzt unser letzter Sonnenuntergang, den wir zusammen gucken. Und dann aber waren wir auch durch mit Heulen, also wir haben nicht mehr geweint. Und dann hat Arkadius gesagt, ich bin überglücklich. Und er hat gesagt, ich liebe dich mehr, als ich je ein Menschen geliebt habe. Und genau. Und das war einfach total wunderschön. Und dann haben wir ihn wieder zurückgefahren und dann sagt die Schwester noch zu ihm so, na, jetzt müssen wir mal langsam ins Bett, ihre Frau hat auch schon ganz kleine Augen. Und Arkadius hat gesagt, ich bin noch fit. Und das waren eigentlich, das ist das Geilste, das waren eigentlich seine letzten Worte. Weil am nächsten Tag war er eigentlich weg, so, also er hat dann eigentlich kaum noch reagiert.
Einen Tag später sagt die Ärztin dann zu Berit, dass es jetzt wohl nicht mehr lang dauern wird. Berit macht die Playlist an, die sich Arkadius zusammengestellt hat für den Tag, an dem er sterben wird. Und dann legt sie sich zu ihm ins Bett. Berit schreibt noch eine Nachricht an eine Freundin, die ist zu Hause und soll die Sachen holen, die Arkadius tragen will, wenn er tot ist. Seine Yoga-Hose und seine Reiseflipflops.
Und dann habe ich das Handy weggelegt und habe zu Arkadius gesagt, so jetzt kann ich mich ganz um dich kümmern. Und in dem Moment hat er halt seinen Atem verändert. Und als wenn er irgendwie gewartet hätte. Und ich habe ihn halt im Arm gehalten. Und ich habe ihm halt gesagt, du kannst ruhig gehen. Es ist okay, wenn du gehst, ich komme bald nach. Und dann hat er so zum letzten Mal geatmet. Und das ist halt so ein Moment, den ich immer noch total real finde irgendwie, dass er seinen letzten Atemzug in meinen Arm gemacht hat. Und das Witzige ist auch, er sah so schön aus. Also er hat so gelächelt, wie er vorher halt schon lange nicht mehr gelächelt hat. Und dann habe ich mit der Nachtschwester zusammen ihn angezogen. Und das war ganz toll, diese ganzen Schläuche rauszuziehen. Und auch diesen scheiß künstlichen Darmausgang haben wir rausgezogen. Und alles ganz toll war das. Und ganz schön, ihn so für die Reise fertig zu machen. Ich habe ihn noch gefragt, ob er irgendwas von mir mitnehmen möchte. Und er hat sich eine Haarsträhne gewünscht. Und dann hat die Nachtschwester hat mir noch eine Haarsträhne abgeschnitten. Und dann haben wir die mit Zahnseide, haben wir ihm sie um die Hand gewickelt.
Irgendwann packt Berit dann ihre Sachen zusammen und geht ein letztes Mal die Treppen runter, raus aus diesem verhassten Krankenhaus. Alleine. Sie fährt durch die Nacht nach Hause und sie sagt, sie schläft so beruhigt ein wie schon lange nicht mehr. In der ersten Zeit nach Arkadius Tod ist Berit eigentlich vor allen Dingen erleichtert. Erleichtert, dass die Qualen vorbei sind. Es dauert eine ganze Weile, bis die Trauer überhaupt bei ihr ankommt. Berits Freunde denken da schon, dass sie es eigentlich ganz gut überstanden hat. Aber es ist das zweite Jahr, der zweite Winter, der für Berit so richtig schlimm wird.
Ohne ihn einkaufen zu gehen. Also da stand ich weinend im Supermarkt, weil das halt immer ein großer Bestandteil unseres Lebens war, irgendwie zusammen einzukaufen, weil wir das immer so zelebriert haben.
Berit macht eine Therapie und sie merkt, dass sie neue Aufgaben braucht. Deswegen fängt sie dann zum Beispiel an, Hausunterricht zu geben und sie macht einen Italienischkurs. Es dauert wahnsinnig lange, bis sie sich aufrappelt. Aber sie schafft's. Und was ihr dabei vielleicht am allermeisten hilft, das ist dieser ganz besondere Blick, den sie hat. So ein Blick für die kleinen Dinge.
Und das hatte ich ja mit Arkadius gemeinsam und das ist unglaublich wertvoll, sich über Kleinigkeiten zu freuen. Einfach über jeden Tag, wo man aufwacht und keine Schmerzen da sind oder nichts Schlimmes, kein Arzttermin ansteht oder ein Sonnenuntergang oder die Zugvögel, die wiederkommen oder Essen oder irgendwas Schönes. Das ist ganz, ganz viel wert. Also ich bin super dankbar für das, was ich erlebt habe. Ich möchte es jetzt nicht nochmal durchmachen, aber es war ja wunderschön. Also ich habe mehr gewonnen, als dass ich verloren habe.
Johanna Baumann hat uns die Geschichte von Berit und Arkadius erzählt. Vielen, vielen Dank dafür. Was eine Geschichte, Julia. Muss man sich tatsächlich erstmal ein bisschen sammeln.
Genau, erstmal ein bisschen sammeln und vielleicht auch ein bisschen die Tränen aus den Augenwinkeln wischen. Und das muss ich auch immer noch machen, auch wenn ich die Geschichte jetzt schon mehrfach gehört habe.
Hm. 4 Jahre ist der Tod von Arkadius jetzt her. Und wir haben ja gerade die Geschichte vom Kennenlernen bis zu seinem Tod erzählt. Wir haben gehört, dass Berit verständlicherweise eine ganze Weile gebraucht hat, um die Trauer zu verarbeiten, was ja auch ganz bestimmt total normal ist. Die Frage aber, 4 Jahre ist es her, weißt du, wie es Berit heute geht?
Ja, das weiß ich. Und wir haben ja auch gehört, dass diese Trauer, die Berit nochmal so richtig, richtig getroffen hat, das war so im 2. Winter nach Arkadius Tod, da war das schon fast 1,5 Jahre her. Und es war sicherlich ein sehr, sehr langer Prozess. Aber für Berit war eben die ganze Zeit klar, und das hatte sie mit Arkadius auch genau so vor seinem Tod besprochen, dass es für sie irgendwann weitergeht. Und er hat ihr gesagt, du, ich wünsche dir, dass du irgendwann wieder jemanden findest, in den du dich verliebst, mit dem du zusammen bist. Und genau das ist mittlerweile auch passiert. Also Berit hat wieder einen neuen Freund.
Ah, das ist eine sehr schöne Nachricht.
Trotzdem merkt man, finde ich, beim Hören, dass Berit diese Geschichte natürlich sehr bewegt. Also sie weint, sie nimmt das alles nochmal richtig mit, wenn sie das erzählt. Und das hat mir Johanna erzählt, die sie ja getroffen hat vorher, dass das auch ein Grund war, warum Berit am Anfang gar nicht so überzeugt war, ob sie das jetzt nochmal im Radio erzählen möchte. Weil die lebt das ja in dem Moment alles nochmal durch. Die ganzen Gefühle kommen wieder hoch. Und ich kann schon verstehen, dass ein Mensch dann irgendwann auch mit so einem harten Kapitel im eigenen Leben abschließen möchte.
Na klar,
und
ja.
Bei mir ist es halt so, wenn ich die Geschichte höre, dass sie mich sehr bewegt, dass sie mich sehr berührt. Und das ist ein Grund dafür, dass ich extrem dankbar dafür bin, dass Berit sich dann entschieden hat, ich erzähle euch die Geschichte nochmal. Ich lasse euch daran nochmal Anteil haben.
Hier in der 100. Vielen, vielen Dank dafür. Und nach der Geschichte möchte man ja tatsächlich irgendwie mal auf Pause drücken, sich sammeln, weil da ja auch so viel drin ist. Du hast es gesagt, sie bewegt auch, finde ich, auf ganz verschiedenen Ebenen, ne? Sie ist einerseits tief traurig, andererseits hat sie sowas Wunderbares und hat so viel Zauber.
Genau, weil es eine Geschichte auch über die Liebe ist, die so schön und so intensiv und so tief sein kann.
Und so stark, genau. Und ihr könnt jetzt tatsächlich eine Pause machen. Dafür ist das ja ein Podcast hier. Aber die zweite Geschichte, die möchte ich euch trotzdem unbedingt ans Herz legen. Also weiter, wenn ihr so weit seid. Arkadius, ne, der kam ja ganz plötzlich und unerwartet in Berits Leben und die beiden sind sich sehr, sehr nahe gekommen. Vielleicht näher als Menschen in vielen anderen Beziehungen das schaffen. Aber manchmal sind es auch Menschen, die wir kaum kennen, denen wir für immer dankbar sind. Menschen, von denen wir nicht viel wissen, die uns trotzdem tief bewegt und verändert haben. Die in einer existenziellen Situation an unserer Seite waren, geholfen haben. Sandra Döther erzählt jetzt in ihrer Geschichte von einem Menschen, der ihr und ihrer Familie an 3 ganz besonderen Tagen zur Seite gestanden hat.
Also, als ich zum ersten Mal mit dem Frank Ruso telefoniert habe, da ist mir echt eine riesige Last von der Seele gefallen. Ich hatte da schon eine Menge Telefonate hinter mir und ich habe mich von einer Stelle zur nächsten gehangelt und meistens war ich aber hinterher gar nicht viel schlauer. Alle anderen, die ich bis dahin angerufen hatte, die hatten immer sowas gesagt wie, nein, wir sind nicht zuständig oder tut uns leid, aber das machen wir wirklich nur noch bei Leuten, die wir schon seit Jahren kennen. Frank Ruse, der hat es anders gemacht. Der hat einfach nur gesagt, geben Sie Bescheid, wenn es soweit ist und ich mach das. Das kriegen wir schon hin. Und ich dachte, echt ein cooler Typ. Dann habe ich erstmal geheult, also vor Erleichterung. Es war nämlich die erste gute Nachricht, und zwar seit Wochen. Weil ich hatte endlich jemanden gefunden, der bereit war, meinem Vater beim Sterben zu helfen. Zu dem Zeitpunkt war uns allen klar, mein Vater würde nicht mehr lange leben. Er war 84 Jahre alt und er war schon oft krank gewesen, seit vielen Jahren immer wieder. Und jetzt, seit 2 Monaten ungefähr, konnte er auch gar nicht mehr aus dem Bett raus. Es war dann ein stetiges Hin und Her zwischen Krankenhaus und zu Hause, immer wieder. Und an einem Morgen im Januar, da war er gerade wieder zu Hause, da hat er zu meiner Mutter gesagt, ich will nicht mehr leben. Die einzige Perspektive, die er da noch sah, war, dass er es vielleicht nochmal irgendwann mit dem Rollstuhl vom Schlafzimmer bis ins Wohnzimmer schafft und in den Garten gucken kann. Ehrlich gesagt, ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass das so ein Schock ist für mich, wenn er das sagt. Also für uns alle. Weil eigentlich konnten wir ihn ja verstehen. Also meine beiden Schwestern und ich, wir konnten ihn verstehen zumindest. Meine Mutter, die konnte das damals noch gar nicht akzeptieren. Und dieser Satz, ich will sterben, der war echt heftig. Und dann hat er aber eine schwere Lungenentzündung bekommen und mit der ist er dann wieder ins Krankenhaus eingeliefert worden. Jedenfalls hat er sich da halbwegs die Seele aus seinem wirklich schwachen Leib gehustet. Es war schwer auszuhalten, das anzusehen. Und da haben wir, glaube ich, erst kapiert, welche Quälerei dazu gehören kann, wenn man stirbt. Es war verabredet, dass mein Vater zu Hause sterben kann, also wenn es irgendwie möglich ist. Und wir wussten dann halt, okay, er braucht jetzt Hilfe dabei. Und wir brauchen die eigentlich auch. Also wir brauchen jemanden, der uns sagt, wie wir unserem Vater helfen können. In der Stadt ist das eigentlich kein Problem mehr. Da gibt es die sogenannten SAPVs, das sind die spezialisierten ambulanten Palliativteams, die kommen dann zu einem nach Hause. Aber auf dem Land keine Chance. Na, und da kam dann halt Frank Kruse ins Spiel. Das Haus meiner Eltern, das steht in so einer Bungalow-Siedlung aus den 60ern, in so einem mittelgroßen Ort irgendwo am Niederrhein. Es ist sowas wie der Reihenhaus-Klassiker. Das Gästeklo ist direkt neben der Haustür und dann kommt ein Flur und dann kommt man ins Wohnzimmer. Das ist relativ groß. Der Garten ist auch groß. Aber der Rest dieses Hauses, alle anderen Zimmer, das ist ziemlich klein und ziemlich eng beieinander. Und in diesem Haus hatten wir echt eine glückliche Kindheit, meine beiden großen Schwestern und ich. Und hier ist mein Vater zurückgekommen, als dann die Ärzte gesagt haben, okay, sie sind zumindest transportfähig. Und das war dann der Moment, als wir bei Frank Kruse angerufen haben und das Zeichen gegeben haben, okay, jetzt ist es soweit. Und das war, ich weiß es noch genau, ein Morgen, Ende Februar, nämlich der Karnevalsdienstag. Irgendwie hatte ich mich in den letzten Wochen schon dran gewöhnt, wie mein Vater aussieht. Der hatte eine unglaublich spitze Nase bekommen und das Gesicht, das war auch sehr eingefallen. Und als ich dann zu meinen Eltern kam und zu ihm ins Zimmer ging, da habe ich auf dem Tischchen am Pflegebett ein Messingkreuz liegen gesehen. Und ich war echt überrascht. Ich habe das in die Hand genommen, dieses Kreuz. Und ich habe ihn ehrlich gesagt fast ein bisschen spöttisch gefragt. Na, Papi, wie ist es denn dazu gekommen? Zu der Zeit konnten wir kaum noch verstehen, was er sagt. Also er konnte die Worte einfach nicht mehr richtig formen. Das fiel ihm total schwer. Aber irgendwie hat er es doch geschafft, mir diese kleine Geschichte zu erzählen. Dass ihm das Kreuz über der Zimmertür im Krankenhaus total gefallen hatte und dass er, kurz bevor er abtransportiert wurde mit dem Krankentransport, dass er dieses Kreuz den Krankenschwestern abgeschwatzt hat. Eigentlich hat er mir erzählt, hätte er 10 Euro dafür zahlen müssen. Aber Bargeld hatte er da gar nicht mehr im Krankenhaus. Mein Vater, der echt der größte und ungläubigste Atheist vor dem Herrn war und noch dazu ein mehr als korrekter Mensch, der konnte nämlich noch nicht mal eine Parkuhr 1 Minute lang überziehen. Der musste immer runterrennen und nachzahlen. Dieser Mann, der hatte also jetzt Schulden gemacht, um an ein christliches Kreuz zu kommen. Wir hätten da früher wirklich drüber gelacht zusammen, weil das ja schon sehr absurd war. Aber jetzt kam es mir gar nicht mehr so absurd vor. Vielleicht wollte mein Vater, das habe ich mir hinterher gedacht, einfach nur sicher gehen, dass er alles richtig macht. Also wenn er da oben an der Himmelspforte ankommt, dass er da nicht mit leeren Händen steht und dass er vielleicht sagt, ja, na, vielleicht ist da ja doch noch was. Und vielleicht brauche ich dieses Kreuz dafür. Und vielleicht hat ihn das Kreuz auch einfach nur getröstet, das hoffe ich natürlich. Dann haben wir eigentlich den ganzen Tag lang nur noch gewartet auf Dr. Kruse. Der hat eine Hausarztpraxis in meinem Heimatort und der ist aber auch noch ausgebildeter Palliativmediziner. Mein Vater wusste das gar nicht. Der wusste nur, es kommt jetzt ein Arzt, der nicht sein langjähriger Hausarzt ist, weil der wollte das nämlich nicht machen. Der wollte meinen Vater nicht begleiten. Und wir hatten es aber gar nicht geschafft, meinem Vater zu erklären, da kommt jetzt einer, der dir beim Sterben hilft. Und gegen 7 abends hat es dann endlich geklingelt.
Kannst du dich denn erinnern, wie das war, als du den Kruse zum ersten Mal gesehen hast?
Naja, ich war natürlich sehr gespannt, wer kommt da zur Tür rein. Also jetzt kein feingliedriger, smarter Typ oder irgendwas, das ist ein richtiger Kerl. Bei dem hatte man das Gefühl, der kann zupacken. Er war ja mein Strohhalm, an den ich mich geklammert habe.
Hast du dem getraut?
Das Vertrauen musste der erstmal gewinnen, meine ich. Er kam da so forsch rein und sagte uns ja hier das und das und das, die Medikamente, zack, 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 das dann, das dann, das dann. Und ich wusste ja gar nicht, dass so viele Medikamente vonnöten sind, um einen Menschen ins Sterben zu begleiten.
Frank Kruse, der ist so ungefähr Anfang, Mitte 50 und der kam in einer Wolke aus Zigarettenqualm zur Tür rein. Also der hat wirklich so gerochen, als hätte er kurz vor der Haustür nochmal schnell eine Kippe ausgedrückt. Naja, wir haben kurz ein bisschen gestutzt vielleicht und dann haben wir uns zu dritt an den runden Eichentisch gesetzt, der da in dem Wohn-Esszimmer meiner Eltern steht. Die Tür zum Flur Richtung Schlafzimmer, die haben wir zugemacht. Wir haben einfach nicht gewollt, dass mein Vater mitkriegt, was wir da jetzt besprechen.
Also wir wussten ja, sie kommen irgendwann an dem Abend. Dann kamen sie und ich hatte schon Medikamente besorgt. Mhm. Und dann haben sie uns die da so hingestellt. Tak, 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 das ist gegen das, das ist gegen das. Und meine Mutter kriegte solche Augen und sagte auch später, das hätte sie total überfordert.
Das ist klar, wir machen ja gerade aus dem Wohnzimmer eine Intensivstation, ne?
Das heißt aber, Sie sind bei uns in das Wohnzimmer gekommen. Wie haben Sie dann entschieden oder was haben Sie wahrgenommen?
Ich bin davon rausgegangen, dass hier auch Leute sind, die klug sind. Also verstehen Sie, die da reinwachsen werden. Aber ich musste sie damit konfrontieren. Das geht leider nicht so, indem ich mich dann hinsetze und den ganz Empathischen dann spiele.
Also wir haben bestimmt eine halbe Stunde da gesessen, der Dr. Kruse, meine Mutter und ich. Und der Kruse hat uns alle Medikamente, die da standen, genau erklärt. Ausführlich und vollständig, so heißt das im Medizinerjargon. Und was für uns schwierig war oder ungewohnt, das war, was er zum Schluss gesagt hat. Nämlich diesen einen Satz, den er uns mit auf den Weg gegeben hat. Das wird jetzt hart werden für Sie, hat er gesagt. Aber Sie werden später sagen, das war eine Bereicherung. Und was genau der damit gemeint hat, davon haben wir zu dem Zeitpunkt eigentlich überhaupt keine Ahnung gehabt.
Ja, und dann sind wir halt in das Schlafzimmer gegangen zu meinem Vater. Und was für mich total bewegend war und bis heute ist, dass Sie im Grunde genommen meinem Vater das letzte Lächeln in seinem Leben aufs Gesicht gezaubert haben. So in der Art, wie Sie auf ihn zugegangen sind. Also da habe ich ihn nochmal strahlen sehen.
Jetzt kriege ich aber eine Gänsehaut, verstehen Sie?
Ja, aber so war es tatsächlich. Ja. Wie haben Sie das wahrgenommen?
Das sind vielleicht menschliche Interaktionen. Der hat auch gespürt, der hat mich auch angenommen, verstehen Sie, ohne große Worte. Ich habe den berührt, verstehen Sie, da habe ich auch keine Scheu, ich habe ihn angefasst. Und das ist eine herzliche Aufgabe, Punkt, Ende, aus. Und die gibt es, seitdem es Menschen gibt. Das ist was ganz Ursprüngliches. Mhm. Verstehen Sie, und das ist auch die Energie. Er hat das gemerkt und da hat er gelächelt. Und mir ist es wahrscheinlich genauso gegangen.
Wir haben also an diesem Dienstagabend dann an dem Bett gestanden von meinem Vater und ganz komisch, da war die Stimmung fast so was wie heiter. Das hat ganz viel auch mit Frank Kruse zu tun gehabt. Der hat nämlich uns vorher ausführlich gefragt, was mein Vater so für ein Mensch ist. Und dadurch konnte er meinen Vater auf ganz wichtige Erlebnisse in seinem Leben ansprechen. Und mein Vater, der war da irgendwie noch mal aufgeweckt, hatte ich das Gefühl. Für seine Verhältnisse zumindest. Und der hat noch mal in diesem Moment alle Kraft aufgebracht, die er irgendwie noch hatte, um an dem Gespräch teilzunehmen. Und nach einer Stunde oder so ist der Kruse dann wieder gefahren. Und morgen, hat er gesagt, kommt er wieder am nächsten Abend. Und bis dahin hat er uns dann halt seine Handynummer dagelassen und wir hätten ihn auch jederzeit anrufen können, also auch nachts. Die Medikamente, die standen weiter auf dem rechteckigen grünen Tablett im Esszimmer auf dem Tisch. Und das war wie eine Erinnerung daran, was noch alles kommen konnte. Also was da stand, war zum Beispiel ein Mittel gegen Übelkeit. Eins gegen Schmerzen, eins fürs Herz, eins gegen Atemnot, Tabletten gegen Angst und Tropfen gegen große Angst. Scheuen Sie sich nicht, etwas gegen die Angst zu geben, das hat uns Frank Kruse noch gesagt. Trauen Sie sich, geben Sie ihm was. Naja, und dann kam halt die Nacht.
Da war es aber auch noch nicht so dramatisch, oder?
Doch schon, eigentlich schon, weil er immer aus dem Bett wollte. Er wollte ja immer aus dem Bett und Fahrrad fahren.
Ja, das stimmt, ja.
Da war er sehr unruhig. Und da haben wir auch gesagt, so eine Nacht, das schaffen wir wahrscheinlich nicht nochmal. Mhm.
Diese Nacht, die war echt hart. Also mein Vater, der hat sich verfolgt gefühlt und der wollte ständig aus dem Bett. Und ich habe mich gefragt, ist das Todesangst? Ich hatte gelesen, ich hatte mir vorher sowieso einiges angelesen über das Sterben. Ich hatte ja keine Ahnung. Und da habe ich halt gelesen, Sterbende können sehr unruhig sein. Und genauso war es bei meinem Vater. Immer wieder mussten wir ihn festhalten. Oder wir mussten ihn umbetten. Oder wir mussten ihn wieder hinlegen, weil er sich freigestrampelt hatte. Stundenlang mussten wir das machen. Es blieb uns nichts anderes übrig, als an seinem Bett zu sitzen, abwechselnd, und auf ihn aufzupassen. Sein Atem, der ging da sehr, sehr schleppend. Manchmal waren die Pausen so lang, dass ich gedacht habe, jetzt ist er tot, jetzt ist er wirklich tot. Aber das war er gar nicht. Er hat nach Dingen gegriffen, immer so mit der Hand in die Luft hat er gegriffen, als wäre da irgendwas. Und er hat auch gemurmelt. Also er hat gesagt, ganz leise, dass er nach Hause will. Und zu Anfang, da habe ich ihn noch irgendwie vielleicht blöde korrigiert. Da habe ich dann gesagt, aber du bist doch zu Hause, Papi. Aber das hat ihm nicht geholfen. Und irgendwann habe ich dann kapiert, okay, ich habe zu ihm gesagt, mach dir keine Sorgen, Papi, wir bringen dich nach Hause. Und dann hat er zwar genickt, aber an der Art, wie er das gemacht hat, da habe ich, glaube ich, erkannt oder gemerkt, er versteht mich gar nicht. Aber trotzdem, in seinen Augen habe ich eine Dankbarkeit gesehen dafür, dass ich da bin. Ich habe einfach nur da gesessen und seine schöne, weiche Hand gehalten. Mein Vater hatte immer sehr schöne Hände. Und das war aber ziemlich neu, weil unser Verhältnis war nicht besonders innig. Also wir hatten schon ein gutes Verhältnis. Mein Vater zum Beispiel hat sich immer für mein Leben interessiert, was ich so mache, vor allem im Job. Und er war vor allem ein sehr großzügiger Mensch. Er war ein konservativer Mensch, aber überhaupt nicht engstirnig. Und irgendwie war er weltoffen. Und ich glaube, das hat er da gehabt, dass er als junger Mann in New York gelebt hat und in London und in Paris. Aber innig, das waren wir eigentlich nicht miteinander. Und zuerst, glaube ich, hat das einfach so geschehen lassen, wenn ich seine Hand genommen habe. Aber als Stefanie, meine Freundin, die war auch mal dann da, die hat ihn dann gefragt, sag mal, Jochen, was hilft dir denn in dieser beschissenen Situation? Und da hat er wie aus der Pistole geschossen, gesagt, wenn die Sandra meine Hand hält. Und irgendwann war es dann so, dass wann immer sich jemand zu ihm ans Bett gesetzt hat, also ich oder meine Mutter oder eine meiner beiden Schwestern, dann hat er gesagt, gib mir deine Pfote. Und dann haben wir einfach stundenlang da gesessen und die Hand gehalten. Und ich glaube, da haben wir noch mal eine Menge nachgeholt. Das war echt eine heftige Nacht. Und am nächsten Morgen bin ich dann trotzdem nach Köln gefahren zur Arbeit, obwohl ich total gerädert war. Ich habe, glaube ich, das Gefühl gehabt, ich will so lange tun, als wäre alles normal. Was ja absoluter Quatsch ist in so einer Situation. Und als ich abends wieder zurückgekommen bin zu meinen Eltern, da war auch meine Schwester Katja da. Und die sagte mir gleich an der Tür, es sieht nicht gut aus. Der Kruse hat einen Ultraschall gemacht und die Lunge meines Vaters ist voller Wasser. Und damit hatte eigentlich niemand gerechnet, so wie er aus dem Krankenhaus entlassen worden ist. Er droht jetzt zu ersticken, hat der Kruse gesagt. Und er spritzt ihm jetzt so ein Entwässerungsmedikament und dann geht's meinem Vater erstmal besser und so war es auch. Und trotzdem, und ich weiß nicht genau, warum das so war, sind wir da unsicher geworden.
Dann haben wir uns auch gedacht, wir kennen ihn doch gar nicht.
Klar, Zweifel gehören immer dazu.
Was ist, wenn das ein Scharlatan ist und der hat irgendwie einfach Spaß dran, dass die Leute sterben? Jetzt so ausgedacht.
Da muss ich mit leben, verstehen Sie? Aber da sind wir drauf vorbereitet, klar.
Wir hatten also Zweifel, ob das alles so richtig ist, was der macht. Und mit diesen Zweifeln sind meine Mutter und ich dann in die nächste Nacht gegangen. Mein Vater war, wie in der Nacht vorher, auch wieder sehr, sehr unruhig. Und was mich echt berührt hat und irgendwie auch mitgenommen hat, meine Mutter, die sah so erschöpft aus nach all diesen Monaten. Und trotzdem, die war so unendlich liebevoll mit ihm und so geduldig. Das hat mich fast fassungslos gemacht. Das hat mich total berührt. Mein Vater hat dann zu dem Zeitpunkt schon so undeutlich gesprochen, dass wir eigentlich gar nicht mehr verstehen konnten, was er uns sagen will. Das war fast wie bei so einem Baby, bei dem du ja auch nur erahnen kannst, was es eigentlich will. Und wo sich das, was man auch tun kann, ja eigentlich sehr beschränkt auf so ein paar Grundbedürfnisse. Also du fragst dann, hast du Durst? Tut dir was weh oder ist dir zu warm oder ist dir vielleicht eher zu kalt? Und ich hatte das Gefühl, mein Vater ist eigentlich längst auf dem Weg in eine andere Welt. Und wir konnten ihn zwar nicht verstehen, aber wir haben da dann in dieser Nacht verstanden, dass er Angst hat. Und da haben meine Mutter und ich uns dann entschieden. Dann haben wir ihm erst eine Tavor-Tablette gegeben, in den Mund gelegt, so eine, die man nicht schlucken muss, weil er das ja nicht mehr konnte, sondern eine, die sich selber auflöst. Mein Vater hat sich aber weiter verfolgt gefühlt und er hat gestöhnt und mit den Händen herumgefuchtelt. Und dann haben wir ihm halt noch eine halbe Tablette hinterhergegeben. Das hatte uns der Dr. Kruse gesagt, dass wir das machen sollen als erstes. Die Angst bei meinem Vater ging aber trotzdem nicht weg. Und es war so, wären wir zu diesem Zeitpunkt in einem Krankenhaus gewesen, dann hätten wir spätestens jetzt auf die Klingel gedrückt. Und wir hätten die Nachtschwester gerufen und dann hätten wir alle um das Bett herum gestanden wahrscheinlich, vielleicht sogar bei Neonlicht. Und dann hätten wir die Schwester angeguckt und dann hätten wir sie gefragt, was muss man jetzt tun? Oder wir hätten verlangt, tun Sie doch bitte was. Und wir hätten wahrscheinlich auch gefragt, ist das normal, was hier passiert? Was bekommt er denn eigentlich noch mit? Aber wir waren halt allein mit unseren Fragen. Wir haben da zu zweit gestanden, mitten in der Nacht in dem Schlafzimmer in einem Reihenhaus und die Leute um uns herum, die haben wahrscheinlich alle tief und fest geschlafen. Und wir wussten aber, wir müssen jetzt was tun. Und dann haben wir uns halt getraut. Das heißt, wir haben die Tropfen geholt von dem grünen Tablett und wir haben sie meinem Vater gegeben auf einem kleinen Teelöffel. 20 Stück, alle 2 Stunden und zwar genauso, wie es uns Dr. Kruse gesagt hatte und wir haben es auch genauso dokumentiert. Zum Glück war mir da, glaube ich, nicht so klar, wie es mir heute ist. Wir nehmen meinem Vater jetzt zwar die Angst, aber wir nehmen ihm auch das Bewusstsein komplett. Weil von da an war er für uns nicht mehr erreichbar. Er hat nicht mehr gesprochen und er hat auch die Augen nicht nochmal geöffnet. Obwohl er dann ganz ruhig geworden ist, mein Vater, haben wir uns weiter an seinem Bett abgewechselt. Und ich habe dann da in dem dunklen Zimmer gesessen. Es war nur die Straßenlaterne, die da reingeschienen hat. Und es war alles still. Und ich habe nur noch seinen Atem gehört. Wie eine Maschine hat er da gelegen. Es war ein ewiges Rasseln. Und er hat nicht mal mehr meine Hand zurückgedrückt, wenn ich seine gedrückt habe. Und ich habe mich gefragt, als ich da gesessen habe, wie lange schaffe ich das eigentlich noch? Also wie lange schaffe ich es noch, da zu sitzen und mir dieses Rasseln anzuhören und ganz genau hinzuhören? Verändert sich der Atem oder bleibt er gleich? Ändert sich sein Gesichtsausdruck? Ist das überhaupt noch mein Vater, habe ich mich auch gefragt. Oder ist er längst woanders eigentlich? Und wie geht es zu sterben? Das wollte ich auch wissen. Aber ich habe mich dann auch gefragt, werde ich es denn dann aushalten, wenn es soweit ist? Und gleichzeitig habe ich gedacht, was haben wir für ein Glück? Wir haben es warm, wir sind sicher. Mein Vater ist nicht allein und ich bin es auch nicht. Und wir sind beide in einem Alter, in dem der Tod einfach zum Leben dazugehört, so ganz natürlich. Und das ist traurig, aber es ist nicht tragisch. Und irgendwie kam mir dann der Gedanke in den Kopf, es ist hier fast so wie Sterben Deluxe. Ich weiß nicht, ist das dann zynisch, sowas alles zu denken oder irgendwie unpassend? Mein Vater, der war dann so ohne Leben zu dem Zeitpunkt. Sein Atem war so schwer, dass wir am nächsten Morgen dann meine Schwestern angerufen haben. Und wir haben ihnen gesagt, kommt vorbei, um euch zu verabschieden. Am Nachmittag war dann fast die ganze Familie da. Wir wohnen alle nicht so weit entfernt von dem Haus meiner Eltern. Und auch drei meiner Neffen waren dabei. Wir hatten gehofft, dass mein Vater dann vielleicht nochmal das Bewusstsein wiederbekommt, wenn die Medikamente aus der Nacht so ein bisschen die Wirkung verloren haben. Aber das ist eben nicht mehr passiert. Dr. Kruse kam dann nochmal vorbei am Abend und er hat meinem Vater ein Morphinpflaster auf den Rücken geklebt. Und er hat ganz lange mit uns gesprochen und das war auch wichtig. Meine Schwester Svenja, die musste dann am Abend mit ihren Söhnen wieder nach Hause fahren. Und dann kam sie aus dem Schlafzimmer heraus und war tränenüberströmt. Und sie hat es wahrscheinlich geahnt, dass sie sich gerade für immer von unserem Vater verabschiedet hat. Katja, die ist da geblieben. Und wir haben uns dann wieder an den Esstisch gesetzt, wo auch das Tablett mit den Medikamenten stand. Und wir haben was gegessen. Und ich weiß noch genau, es gab den Linsensalat, den meine Mutter oft macht. Und Katja hat auch gesagt, ich will jetzt einen Schluck Wein trinken. Und ich habe noch gesagt, Katja, so eine Nacht, die stehst du nicht durch mit Alkohol. Aber trotzdem, wir haben was getrunken und wir haben sogar ein bisschen gelacht, obwohl wir wussten, der Tod, der kommt jetzt näher. Und diesmal haben wir die Türen zu meinem Vater auch nicht zugemacht, sondern die standen offen und wir konnten meinen Vater die ganze Zeit atmen hören. Ja, und dann haben wir halt wieder die Nachtschichten verteilt. Und irgendwann saßen Katja und ich dann doch zu zweit am Bett. Und wir hatten meinem Vater eine Kerze angezündet und nur hin und wieder miteinander geflüstert.
Ich habe dann ja auch irgendwann gesagt, Katja, ich kann einfach nicht mehr.
Ja.
Und dann habe ich ja gedacht, okay, und Katja ist stark genug, die wird es schaffen.
Aha.
Und ich muss nicht mehr dabei sein.
Du willst gar nicht dabei sein?
Nee, nicht,
sein,
ich nicht, nicht, nicht aber, wollen, aber nicht ja. dabei sein müssen.
Ja.
Weil ich auch gemerkt habe, bei mir ist jetzt körperlich so eine ja. Grenze erreicht.
Ja.
Oder vielleicht auch psychisch.
Ich glaube, der Körper würde noch länger durchhalten, sondern aber es ist diese psychische Belastung.
Dieses immer auf den Atem hören, der sich auch nicht verändert
und nicht verändert. Und denken, leidet er jetzt noch oder was ist überhaupt los und wie lange soll er noch, wenn er leidet, so leiden?
Ich bin dann ins Wohnzimmer gegangen, da hatte ich mir eine Matratze hingelegt zum Schlafen und ich bin sofort eingeschlafen und zwar ziemlich tief, glaube ich. Und dann stand aber plötzlich Katja neben mir. Und die hat mich gerufen, irgendwie so leise und ruhig und irgendwie aber auch dringend. Und dann hat sie gesagt, komm, ich glaube. Draußen war es stockeduster, es war 5 Uhr am Freitagmorgen. Im Schlafzimmer hat dann nur diese eine Kerze gebrannt. Meine Mutter und meine Schwester, die haben meinem Vater die Hand gehalten, als er seinen letzten Atemzug getan hat, als er starb. Und ich stand da in meinem Schlafanzug am Fußende des Bettes. Und ich habe uns beobachtet, wie wir dabei zusehen, wie mein Vater stirbt. Die beiden anderen haben sofort fürchterlich angefangen zu weinen. Und ich konnte aber gar nicht mehr weinen. Ich war irgendwie wie abgeschnitten, also von allem, total abgeschnitten. Weil es war auch so absurd, dass mein Vater jetzt tot sein sollte.
Aber wir haben ja fast noch gelacht, ne?
Weil wir nicht wussten, ob er wirklich
tot ist.
Tot ist. Und dann waren wir uns nicht sicher. Und
den Spiegel haben wir auch noch geholt. Ja. Katja hat ihren Taschenspiegel ja. geholt.
Das war dann eigentlich fast wieder. Ach, ich weiß gar nicht.
Wahrscheinlich waren wir einfach richtig am Ende mit unseren Nerven. Denn Katja, die hat tatsächlich in dem Moment gesagt, das ist ja hier wie Sterben für Anfänger. Und wir haben meinem Vater den Spiegel vor den Mund gehalten, um zu gucken, ob er doch noch beschlägt. Aber das tat er nicht. Und was wir dann gemacht haben, das war, wir haben erstmal alles weggeräumt, was nach Krankheit aussieht. Also die ganzen Medikamente, Schnabeltasse, alles weg. Weil wir wollten das Zimmer für meinen Vater wieder schön machen. Und das Messingkreuz, das da ja auch noch lag, das haben wir ihm dann auf die Brust gelegt. Unter die Hände. Und die Bettdecke haben wir dann da drüber gezogen, weil mein Vater hat immer unheimlich schnell gefroren. Das Verrückte ist, es war alles richtig furchtbar. Und trotzdem war es auch total schön, weil wir uns so unglaublich nah waren. Ich glaube, das war's. Wir waren so K.O. von dieser Nacht und den ganzen Erlebnissen, dass wir uns dann erstmal hingelegt haben und versucht haben, zumindest eine Stunde zu schlafen. Denn nach ein paar Stunden ging es ja weiter. Da ist wieder die ganze Familie gekommen und immer wieder sind wir zu meinem Vater ins Schlafzimmer gegangen. Und immer wenn die Tür zu war, dann hieß das für die anderen, ich will jetzt alleine sein mit ihm.
Er ist ja hinterher auch noch einen ganzen Tag und eine Nacht bei uns geblieben. Und da hätte ich früher niemals gedacht, dass ich das packen würde. Aber ich muss sagen, das war irgendwo ganz toll. Ich konnte immer wieder reingehen, konnte ihn streicheln, konnte ihn angucken. Das ist was ganz Kostbares gewesen. Es gibt ja Situationen, da ist der Mensch kaum gestorben und dann wird er abgeholt. Ich glaube, und das war auch die Erfahrung, die wir heute auch als Bereicherung einschätzen.
Am nächsten Morgen, das war eigentlich ein ganz schöner Anblick, weil mein Vater, der lag in diesem Zimmer, in dem er 50 Jahre lang jeden Abend ins Bett gegangen ist und jeden Morgen aufgestanden ist. Und er hatte sich seit gestern eigentlich nicht verändert. Gegen 3 kamen dann die Leute vom Beerdigungsinstitut. Die kamen eine halbe Stunde früher als eigentlich vereinbart. Und das fand ich richtig schlimm. Ich war noch nicht fertig, hatte ich das Gefühl. Das ging mir zu schnell. Und ich bin dann an den Leuten vorbei durch den Flur ins Schlafzimmer gestürzt und habe meinen Vater noch mal gestreichelt. Ich habe noch einmal das kalte Gesicht meines Vaters gestreichelt. Ja, und dann war er weg. Das ist jetzt alles bald ein Jahr her. Und es ist wirklich so, es hat seitdem keinen einzigen Tag gegeben, an dem ich nicht an diese Ereignisse gedacht habe. Und manchmal tauche ich sogar extra ein in diese ganz, ganz besondere Stimmung, die damals war. Und ich frage mich oft, warum wird es einem eigentlich nicht leichter gemacht, zu Hause zu sterben? Also selbstverständlicher, warum wissen wir alle nicht mehr darüber, wie das ist? Weil wenn man auf die Welt kommt, dann sind da 1000 helfende Hände. Alle sagen einem, was man tun soll. Aber wenn man dann wieder geht, dann wird man oft in so einen anonymen Apparat abgeschoben. Und dann muss man vielleicht sogar selber gucken, wo man bleibt.
Also wir sind Ihnen ja einfach unendlich dankbar.
Das Interessante ist, ich erwarte das nicht, das tue ich auch nicht. Was ich mitnehme, ist irgendwo auch dasselbe, was Sie oder ihr empfindet. Man wächst, man hat wieder was dazugelernt. Oder es ist ein Geschenk, in so eine Urfamilie hineinzutauchen, um für 3 oder 4 Tage aufgenommen zu werden. Verstehen Sie, was ich meine? Das ist eine Wahnsinnsdynamik, was da für Intimitäten ablaufen. Und das ist bei mir auch gut aufgehoben, weil da ist Stillschweigen. Verstehen Sie? Das ist unser Gemeinsames. Und das finde ich wunderschön. Das kann man sagen, um es kurz zu machen, ich rede manchmal zu viel, das ist ein Geschenk.
Er hat recht. Also es ist wirklich ein Geschenk. Und ich will überhaupt nicht diese heftigen Tage und Nächte an der Seite meines Vaters missen. Ich bin echt froh, dass ich die erlebt habe. Und ohne Frank Kruse wäre mein Vater einen anderen Tod gestorben, da bin ich mir ziemlich sicher. Der wäre vielleicht noch härter gewesen. Und wir, also meine Mutter, meine beiden Schwestern und ich, wir hätten den Tod auch anders erlebt. Und vor allem, wir wären nicht gewachsen. Also zumindest nicht so.
Das war die Geschichte von Sandra Döther, die ihren Vater gemeinsam mit ihren Schwestern und ihrer Mutter in den Tod begleitet hat, und zwar zu Hause. Und das ist ja ein Thema, das uns fast alle irgendwie angeht oder auf jeden Fall angehen wird, das die meisten von uns aber ganz geschickt ignorieren. Und Sandras Appell ist ja, schiebt den Tod nicht einfach ab, sondern seid dabei, begleitet die Menschen, die euch nahestehen, die euch wichtig sind auf diesem Weg. Und wenn es möglich ist, dann macht das bitte zu Hause. Sandra hat aber auch erwähnt, dass das gar nicht so einfach ist, dass es selten geworden ist, dass Menschen zu Hause sterben. Julia, du hast dich ja genau damit beschäftigt und du hast uns ein paar Zahlen mitgebracht.
Ja, und diese Zahlen, das ist jetzt ziemlich trocken im Vergleich zu dem, was wir da vorhin gehört haben. Aber es ist tatsächlich so, dass die meisten Menschen heute im Krankenhaus sterben. Und nur noch etwa 20% der Deutschen, die sterben zu Hause. Und darüber habe ich mit Sandra auch gesprochen. Die meinte zu mir, sie wohnt schon super lange in einem Viertel, wo sie noch nie einen Leichenwagen hat vor der Tür stehen sehen von irgendeinem Haus. Und sie meint, da wohnen ziemlich viele alte Leute. Und es ist doch eigenartig, dass diese Menschen eben gar nicht zu Hause sterben, obwohl sich das viele, viele Menschen wünschen. Sandra hat mir erzählt, dass mehr als 2/3 der Menschen diesen innigen Wunsch haben, ich möchte zu Hause sterben, so wie ihr Vater eben auch. Und für mich ist es total nachvollziehbar, dass wir eben auf diesem letzten Weg in einem vertrauten Umfeld sein möchten.
Und
nicht in einem anonymen weißen Krankenhaus. Mich hat in Sandras Stück diese Szene so berührt, wo sie beschreibt, wie die Angst ihres Vaters kommt, als er da quasi so die letzten Atemzüge macht in den Stunden und Nächten davor.
Als er dann Tropfen auch bekommen hat.
Genau, da bekommt er Tropfen und sie erzählt von dieser Panik. Und ich denke mir, dass es noch extremer ist, wenn jemand im Krankenhaus stirbt, wenn er da ganz alleine ist. Umsorgt von einer Krankenschwester oder einem Pfleger, die sich wahrscheinlich und sicherlich alle Mühe geben, aber die gar keinen persönlichen Bezug zu so einem Menschen haben. Und deswegen hat mich eben dieser Gedanke, lasst uns zu Hause sterben, in diesem Stück sehr, sehr berührt.
Weil es für alle irgendwie die bessere Erfahrung ist wahrscheinlich. Du hast ja auch gesagt, es ist schwierig, ne? Zu Hause zu sterben. Und Sandra erwähnt da ganz am Anfang auch was. Das heißt SAPV, spezialisierte ambulante Palliativversorgung. Und dieser Dienst, der kann eben dabei helfen, wenn Menschen das wollen, zu Hause sterben oder ihre Angehörigen zu Hause sterben lassen. Wie genau funktioniert das? Was ist das für ein Dienst?
Ja, also diese spezialisierte ambulante Palliativversorgung, die ist sozusagen gesetzlich verbrieft. Also wir haben da eigentlich einen Anspruch drauf. Und da geht es einfach darum, dass auf der einen Seite eben ärztliche und pflegerische Spezialkräfte mit jemandem aus der Familie und dem Freundeskreis zusammenarbeiten, um den Sterbenden eben, solange es geht, zu Hause zu betreuen. Das war übrigens bei Berit und Arkadius in dem ersten Stück, das wir heute gehört haben, auch der Fall. Sie hat ihn ja auch bis eine Woche vor seinem Tod hat sie ihn zu Hause verpflegt.
Sie beschreibt das ja auch genau.
Sie war die Schwester Kunigunde, die sich um ihn gekümmert hat, solange es ging, bis er eben eine Woche vor seinem Tod auf die Palliativstation ins Krankenhaus gekommen ist, weil er es zu Hause nicht mehr ausgehalten hat.
Bei Berit und Arkadius hat es also geklappt, aber Sandra sagt ja auch, dass es total kompliziert war und dass es bei ihr nicht geklappt hat mit der SAPV. Warum?
Das liegt einfach daran, dass ihr Vater im ländlichen Raum gestorben ist. Und da ist eben diese spezialisierte ambulante Palliativversorgung noch nicht so gut organisiert wie in Städten. Und Arkadius und Berit, die haben ja in der Stadt gewohnt, also in Köln.
Aber was mache ich denn in so einem Fall? Also sagen wir, ich bin im ländlichen Raum und ich möchte aber unbedingt, dass meine Eltern oder wer auch immer zu Hause sterben darf. Was kann ich dann tun?
Was man dann tun kann, ist eben den Hausarzt anrufen und fragen, ob der bereit ist, die Familie in diesen letzten Tagen oder in diesem letzten Prozess zu unterstützen. Der Hausarzt von Sandras Vater, der wollte das nicht machen. Und in so einem Fall muss man dann einfach Glück haben und hoffen, dass man einen Frank Kruse findet. Eben einen Hausarzt oder einen Arzt, der diese Zusatzausbildung in palliativer Medizin gemacht hat und der sich dann eben mehr Zeit nehmen kann und das auch gelernt hat.
Und da lohnt es sich dann ganz, ganz offenbar, viele herumzutelefonieren, das hat Sandra ja gemacht, um dann so einen speziellen Hausarzt, der Palliativmediziner gleichzeitig ist, zu finden. Danke für die Infos, Julia. Und das war es dann auch fast mit dieser Ausgabe 100. Danke, danke für diese tollen Geschichten heute. An Johanna Baumann, die uns von Berit und Arkadius erzählt hat, und an Sandra Döther, die über den Tod ihres Vaters gesprochen hat. Danke auch an Rahel Klein online und Alex Stojanow in der Technik. Vielen Dank an Julia Rosch, Niloufer Elhami und Sandro Schröder in der Redaktion dieser Sendung. Die nächste frische 100 gibt es in 2 Wochen. Krise als Chance heißt es da. Wir lernen zum Beispiel eine kalifornische Familie kennen, deren Haus mit allem, was ihnen gehört, abgebrannt ist. Vielleicht ist es euch ja auch aufgefallen, dass wir hier in der 100 so ein bisschen am Podcast geschraubt haben. Ein bisschen was anders machen als in den Podcasts davor. Was haltet ihr davon? Fehlt euch da noch was? Wenn ihr uns Feedback geben wollt, dann wäre das toll. Schreibt uns doch an mail@deutschlandfunknova.de. Und genau das ist auch die Adresse für eure Geschichten, von denen ihr sagt, die sollten erzählt werden in diesem Podcast. mail@deutschlandfunknova.de. Und über ein Sternchen bei iTunes und so, ne, würden wir uns auch freuen. Und sowieso, wenn ihr uns weiterempfehlt. Bei Freunden, Kollegen, Twitter, Facebook, wie auch immer. Habt eine schöne Zeit und danke fürs Zuhören. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
Deutschlandfunk Nova 100.
Was für mich, für die Geschichte von Berit und Arkadius auch total wichtig war, war die Offenheit, der sie mit dem Tod umgegangen sind. Berit erzählt das ja auch, dass sie wirklich darüber gesprochen haben, wie das sein wird. Und dass sie auch echt ihren Humor nicht verloren haben. Also vor allen Dingen Arkadius war dann in der Situation, dass er seine eigene Trauerfeier planen musste, aber auch irgendwie durfte. Und er hat sich vorgenommen, die Trauerfeier soll ja auch lustig sein. Also man sollte nicht nur weinen, man sollte auch lachen. Ich war bei dieser Trauerfeier und wir haben uns zum Beispiel einen Filmausschnitt aus The Big Lebowski angeguckt, weil Arkadius Asche in dieser Kaffeedose tatsächlich dann aufgebahrt dort stand, die man eben auch in dem Film sieht. Und ich habe total viel geweint bei dieser Trauerfeier, aber ich habe auch total viel gelacht und zwar gleichzeitig. Und das war ein ganz komischer Moment, aber auch einer, der sehr zu Arkadius gepasst hat. Also es war, wenn man das echt so sagen kann, eine wunderschöne Trauerfeier. Und ja, und am Ende haben wir noch ein Lied gesungen, als sich das so aufgelöst hat und wir rausgegangen sind, haben wir Always Look on the Bright Side of Life gesungen von Monty Python, weil er sich das gewünscht hat.
Also ich muss sagen, um auf die Frage zurückzukommen, wenn das wirklich so abläuft in dem Rahmen und auch mit einer vernünftigen Adjuvantentherapie, heißt es bei uns, dann ist Sterben nicht schlimm. Bloß man muss sich, glaube ich, vorbereiten. Das ist es.
Als mein Vater gestorben ist, da bin ich in den Wochen drauf wie unter so einer Gefühlsglocke durch die Welt gelaufen. Ich war einfach total bewegt von dem, was ich erlebt habe. Und wenn ich anderen davon erzählt habe, dann haben viele gesagt, boah, das hätte ich echt nicht gekonnt. Und was sie damit meinten, das war, ich hätte nicht meinem Vater die Hand halten können, wenn der stirbt. Oder ich hätte nicht meinen toten Vater berühren können oder streicheln können. Oder ich hätte nicht ihn zu Hause behalten können. Es war eigentlich so, dass einige mit dem Tod nichts zu tun haben wollten, hatte ich den Eindruck. Und da erst bin ich auf die Idee gekommen, diese Geschichte zu erzählen, weil ich gemerkt habe, wie sehr wir den Tod aus dem Leben gesperrt haben und allen dadurch was genommen wird. Es ist ja immer heikel, über die eigene Familie zu berichten, vor allem, glaube ich, wenn es um die Eltern geht. Und natürlich habe ich mich gefragt, kann ich das überhaupt erzählen? Darf ich das erzählen? Weil mein Vater sich ja auch gar nicht mehr äußern kann. Der kann ja nicht mehr sagen, das ist mir zu nah, das ist mir zu persönlich, das ist mir zu intim. Ich habe mit meiner Familie darüber gesprochen und wir waren uns alle einig, mein Vater hätte das gewollt, dass ich das erzähle.
In beiden Geschichten, die wir gerade gehört haben, sind ja Menschen gestorben. Arkadius und Sandras Vater. Und der Tod ist ja tatsächlich erstmal ein Thema, was man so gerne wegschieben will, wo man sagen will, ach, das möchte ich nicht hören. Zum Beispiel, wenn wir hier in der 100 Geschichten übers Sterben haben, dann denke ich oft, erstmal will ich nicht, aber wenn ich sie dann gehört habe, denke ich immer, das war gut. Und ganz, ganz besonders beeindruckt und viel gelernt habe ich durch ein Gespräch hier in der 100, und zwar mit Nicole Rinder. Mit der habe ich in der Sendung gesprochen, Sterben, wenn das Leben uns verlässt. Nicole war schwanger mit einem Sohn. 4 Wochen vor der Geburt war sie dann beim Arzt.
In dem Moment, als der Arzt meinte, ich soll mich bitte anziehen und ich habe mich angezogen, komme aus der Kabine raus, dann hat er die Arzthelferin reingeholt. Und sagt zu der Arzthelferin, sagen Sie bitte allen anderen Patienten, es wird hier länger dauern. Und das war der Moment, ich wusste, jetzt stimmt was nicht. Und zwar gewaltig stimmt irgendetwas nicht.
Nicole Rinne erfährt an diesem Tag, dass ihr Sohn nicht lebensfähig ist, wegen eines Aneurysmas und eines Herzfehlers.
Mein allererster Gedanke war, darf ich gleich ins Krankenhaus? Machen Sie mir bitte einen Kaiserschnitt und es soll dann auch sofort beerdigt werden.
Aber dazu kommt es nicht. Nicole entscheidet sich, ihren Sohn natürlich zur Welt zu bringen. Und wie sie heute sagt, war das die beste Entscheidung. 4 Tage hatte sie mit ihrem Sohn, bis er in ihren Arm starb. Nicole erzählt im Gespräch, wie das ihr geholfen hat, mit der Trauer umzugehen. Und dass sie bis heute dankbar ist für diese Erfahrung. So sehr, dass sie heute Frauen in der gleichen Situation hilft. Sterben, wenn das Leben uns verlässt, heißt diese 100-Ausgabe, in der auch Nicoles Geschichte erzählt wird. Findet ihr auf deutschlandfunknova.de oder im 100-Podcast.
Deutschlandfunk Nova 100.
Jeden Sonntag um 16 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.